Hereinspaziert, Herr Warnecke. Guten Tag.
Abend, Herr Flügge.
Herr Warnecke, wir treffen uns noch einmal ganz kurz vor Weihnachten und sozusagen werden auch eine etwas besinnliche Folge heute zusammen einläuten und haben noch mal einen Gast bei uns. Sie haben ihn schon gesehen.
Fragen Sie mich das?
Nee.
Oder? Doch, ja, ich habe ihn schon gesehen.
Ich dachte, Sie wollten mir jetzt vielleicht mal vorsätzlich ins Wort fallen, erlaubterweise auch ins Wort fallen und Ihnen den Gast mal begrüßen.
Vorsätzlich und erlaubterweise. Also wenn ich das Wort habe, mache ich das gerne. Bei uns ist Christoph Meyer. Er ist der Landesvorsitzende der FDP Berlin und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im Deutschen Bundestag.
Hallo und guten Tag.
Hallo Herr Meyer, und ich darf noch hinzufügen, er ist, wie ich gerade gelernt habe, der Vorsitzende des Vertrauensgremiums des Deutschen Bundestags, ein Gremium, was man sonst nicht kennt, das hört sich auch relativ harmlos an, aber da werden wichtige Dinge beschlossen, das soll zwar nicht unser Thema heute sein, was mich besonders freut, ist, dass Christoph Meyer aus Berlin kommt, endlich wird an diesem Tisch mal, ja, ich traue es mich fast nicht zu sagen, ne? Sie sind in der Unterzahl, Herr Warnecke.
Ich bin in der Unterzahl,
Sie
ja müssen, genau.
Sie sind das nicht ist, nur, also auch als Zugezogener.
Da geht das schon mit dem Nachweis los, dass man an Berliner Schulen nicht ganz so viel lernt. Ja. Also ich bin in der Einzahl, das könnte man noch sagen. Aber ich bin in der Unterzahl, nee,
ja,
sehr interessant.
Naja, heute wird Ihnen richtig eingeschenkt.
Ist klar, gut, ja, gerne
also Sie
doch.
Müssen, also
gerne
dann wird es doch nicht so besinnlich.
Das Berliner Füllhorn an Möglichkeiten und Kompetenzen wird über mir ausgegossen.
Ja, wenn Sie heute austeilen, dann geht es aus zwei Richtungen zurück. Das wissen Sie schon.
Ja,
mal sehen, wie vornehm der Gast sich verhält. Also von mir aus können Sie gerne aus bei allen Rohren schießen.
Gegen Sie oder gegen?
Nee, gegen den Zugezogenen.
Ach so, aber Zugezogene letztlich hilft ja Entwicklung der Stadt.
Außerdem, da wird es jetzt wieder spannend, von wegen Unterzahl. Die Mehrzahl der Menschen, die in Berlin leben, sind nicht in Berlin geboren.
Ja, also, wir sind nur ein Drittel. Gebürtige Berliner sind nur ein Drittel.
Christoph Meyer ist aber in Berlin, in Wilmersdorf, ne? Geboren, oder?
Ja. Genau gesagt, nicht nur Köln geboren, denn gleich nach der Geburt nach Grunewald verbracht worden. Aber
okay, so also Christoph Meyer und ich kommen aus Berlin. Und Herr Warnecke betont also sehr häufig in diesem, Sie betonen ja sehr häufig, Sie würden sich auch eher als Brandenburger fühlen.
Aha. Ja, ja, doch. Also irgendwo Wolfs schon ein Stückchen weiter. Ja, Wolfs Erwartungswert. Ja, Natur ist schön.
Gut, bevor das abendfüllend wird, dieses Thema, herzlich willkommen nochmal, freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Das Vertrauensgremium, das war natürlich jetzt nur nachgeschoben. In der Hauptsache sind Sie also sehr arrivierte Haushalt- und Finanzpolitiker, kennen sich insbesondere auch und deswegen sind Sie heute hier mit dem Thema Erbschaftssteuer aus, was Haus und Grund und seine vielen Mitglieder doch sehr interessiert, Herr Warnecke. Da gibt's Redebedarf.
Da gibt's Redebedarf, ja. Wir haben das in den letzten Wochen gemerkt, die Korrektur, die da vorgenommen werden musste, das muss man ja ehrlicherweise sagen, mit Hinblick auf die Immobilienbewertung bei der Erbschaftssteuer, hat wirklich für Unruhe gesorgt. Und das liegt natürlich vor allem daran, dass die Bodenrichtwerte Berücksichtigung finden. Und die sind eben in den vergangenen 10 Jahren richtig, richtig stark gestiegen.
Folgt da jetzt noch eine Frage oder wollen Sie jetzt erstmal eine präsidiale Erklärung von sich lassen?
Ich dachte, die Frage stellen Sie und ich antworte.
Aber, schon, ich bin jetzt
aber
schon,
ich sehe schon, ich muss Ihre Arbeit auch mitmachen.
Ja, nee,
genau,
ich bin schon in Stimmung, weil Meyer traut sich noch nicht so richtig vor. Aber
liegen schon in der sozialen Hängematte hier und macht gar nichts.
Genau, also Christoph Meyer hat die Augen so ein bisschen zugekniffen, beobachtet ja, das gerade. Aber so richtig, also gut. Also
ich kann ja einfach mal einspringen. Zunächst einmal bin ich Ihnen dankbar, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass wir hier über Änderungen reden, die geboten waren und nicht von der Koalition letztlich mit einem politischen Impetus vorgetragen wurden. Das Ganze geht zurück auf ein Verfassungsgerichtsurteil aus dem Jahr 2006, wo das Bundesverfassungsgericht formuliert hat, dass alle Vermögenswerte, die der Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuer unterliegen, gleich behandelt werden müssen. Das heißt, Geldvermögen gleich wie Immobilienvermögen und Immobilienvermögen. Dann, es gibt ja letztlich den gemeinen Wert, der festgestellt werden muss im Falle einer Erbschaft. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie dieser gemeine Wert festgestellt werden kann, vor allem Vergleichswert Verfahren, den Ertragswertverfahren und Sachwertverfahren. Und bei letzterem hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2006 festgestellt, dass in der Tat es zu einer Ungleichbehandlung mit anderen Bewertungsmethoden und einer Ungleichbehandlung mit anderen Vermögenswerten kommt. Und hier wurde der Gesetzgeber aufgefordert, nachzubessern. Das lag dann eine ganze Weile, muss man ehrlich sagen. Und die Große Koalition damals noch, verantwortlich Innenminister Seehofer, hat dann die sogenannte Immobilienwertermittlungsverordnung angepasst, die dann also mit den neuen Werten zum 01.01.2022 in Kraft trat, also sehr, sehr langer Vorlauf. Und dann wurde im Jahressteuergesetz das sogenannte Bewertungsgesetz, was denn in der Tat den Link hin macht zur Erbschaftssteuer, geändert. Und so haben wir jetzt in der Tat bei einem Teil der zukünftigen Erbfälle, wenn es keine andere Möglichkeiten gibt, einen Vergleichswert zu ermitteln, in der Tat eine tatsächliche Erhöhung der Werte, die dann auch zu einer Erhöhung der absoluten zu entrichtenden Erbschaftssteuer führen kann. Parallel dazu war dann die Debatte darüber, ob man die Freibeträge bei Erbschaftssteuer anpassen muss. Das ist eine alte FDP-Forderung, 2009 das letzte Mal angepasst worden. Wir haben bei den Koalitionsverhandlungen seinerzeit bereits versucht, zu einer Freibetragsanpassung zu kommen. Da sind unsere Partner nicht beweglich gewesen. Umso mehr freut es mich, dass wir jetzt in den letzten Wochen die Ampelpartner denn doch motivieren konnten, auf der Bundesebene, Erbschaftssteuer ist ja eine Landessteuer, die also den Ländern zufließt, hier zu einer Änderung der Position zu kommen.
Herr Warnecke, Christoph Meyer schildert es jetzt so, als wäre das alles irgendwie eine technische Anpassung in Folge, ne? Ich wiederhole das jetzt nicht alles. Ist es nicht eigentlich eine Erhöhung durch die Hintertür, die er da so ein bisschen verschleiert?
Ich glaube, es ist beides. Es ist begann als technische Anpassung und dann muss man natürlich auch sagen, es ist, wie Herr Meyer sagte, ein Gesetz, das durch den Deutschen Bundestag durchmarschiert ist. Und damit ist es erstmal wieder eine klar politische Angelegenheit. Für die Dimension, wir haben verschiedene Häusertypen durchgerechnet, aber als Beispiel mal Einfamilienhaus in Brandenburg. Bis Ende dieses Jahres ungefähr 165.000 Euro zu versteuern. Bei dem Wert, der da war, ab nächsten Jahr sind dann 205.000 Euro. Das ist so ein klassisches Beispiel. Irgendwie so plus 30-40% ist das, was passiert. Und das finde ich schon hochpolitisch. Und insofern ist es eben tatsächlich eine Steuererhöhung durch die Hintertür. Und da wird es jetzt immer spannend. Es ist natürlich so, dass das Geld landet ja noch nicht mal beim Bund, sondern bei den Ländern. Und da haben wir wieder eine dieser ganz, ganz typischen, ja fast schon typisch für die Merkel-Jahre entstandenen Verquickungen. Der Bund ist zuständig für das ganze Gesetz und sagt jetzt, ja, Freibeträge können wir, aber müssen die Länder zustimmen. Die Länder lehnen sich zurück, weil die meisten Bürger eh nicht mehr verstehen, wo Bundesrat, Bundestag, wer jetzt welche Entscheidungskompetenz hat und machen einfach nichts. Und das Ergebnis ist dann, dass durch die technische Erhöhung oder das reine Nachjustieren aufgrund des Urteils, auf einmal daraus doch eine Steuererhöhung wird, weil die Länder einfach das Ganze aussetzen. Und das ist so ärgerlich. Das ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür. Bund und Länder spielen sich gegenseitig den Ball zu, solange bis die Zuschauer einschlafen.
Naja, wobei den Ball zuspielen wollen wir uns natürlich nicht, weil am Ende des Tages, wie gesagt, ich glaube, man muss schon feststellen, dass, das war ja auch offen in den Koalitionsverhandlungen, dass wir die Freibeträge erhöhen wollten für die Erbschaftssteuer. Das würde in alle Formen der Erbschaft betreffen, also nicht nur Immobilien, sondern auch andere Vermögenswerte. Deswegen geht es jetzt nicht darum, dass sich die unterschiedlichen Ebenen Ball zu spielen. Wir haben ja in den letzten Wochen auch den Erfolg gehabt, dass wir SPD und Grüne dazu gebracht haben, dass auf der Bundesebene die Koalitionspartner einen Kompromiss gefunden haben, dass wenn wir eine Mehrheit im Bundesrat bekommen für eine Erhöhung der Freibeträge bei der Erbschaftssteuer, dann der Bundestag dem zustimmen wird. Das war bis dahin. Da ist
ganz schön viel Konjunktiv drin.
Naja, bisher haben sich SPD und Grüne strikt dagegen gewehrt, Erbschaftssteuer quasi unter der Begrifflichkeit Erhöhung der Freibeträge zu diskutieren. Wenn ich das richtig zusammenfasse, würde ich eher sagen, da geht es in die andere Richtung. So, und jetzt haben wir eine Initiative in den letzten Wochen aus Bayern gehabt. Das war deswegen ein bisschen unglücklich, weil Herr Söder zwar sehr lautstark formuliert hat, aber am Ende des Tages hat er natürlich das Thema Erbschaftssteuerfreibetrag verknüpft mit einer Regionalisierung. Das heißt, die Idee, die er vorgetragen hat, war zu sagen, wir müssen da, wo die Immobilienwerte besonders hoch sind, also im Süden Deutschlands, nochmal einen Regionalisierungsfaktor einführen. Das hat natürlich den anderen Bundesländern, also auch unionsgeführt, nicht geschmeckt, sodass wir jetzt eine Situation haben, dass wir nochmal einen neuen Anlauf unternehmen müssen. Das ist die Aufforderung, die wir auch an die unionsgeführten Länder gestellt haben. Und ich hoffe, dass wir da im nächsten Jahr nochmal zu einer Änderung kommen werden.
Ja, so ein bisschen, Herr Warnecke, so ein bisschen habe ich den Eindruck, wenn ich das sagen darf, Wenn sich die Ampelkoalition jetzt hier hinstellt und sagt, wenn der Bundesrat das macht, dann machen wir das auch. Das ist so ein bisschen wie, also wenn die Erde eine Scheibe ist, dann werden wir auch das Gelände am Rand finanzieren, damit niemand runterfällt.
Was ist eine Steuer, die den Ländern zufließt? Ja, also deswegen hat der Bund nur mittelbar etwas damit zu tun. Und am Ende des Tages ist es natürlich so, dass wir dadurch, dass das Gesetz auf jeden Fall zustimmungspflichtig ist, auch die Zustimmung der Bundesratsmehrheit benötigen. Das heißt, selbst wenn die Ampel auf Bundesebene etwas formulieren würde, ohne die Länder würde es nicht funktionieren. Und deswegen ist ja die Forderung, dass die Bundesländer sich darauf einigen. Ich habe von den unionsgeführten Ländern zumindest gehört, dass sie das wollen. Und jetzt sind wir gespannt, ob es eine Initiative gibt, die mehr als das ist, was aus Bayern vorgeschlagen wurde. Und ich glaube, dann werden sich auch andere Bundesländer dem nicht verschließen können, weil die Argumentation ist sehr stichhaltig. Wenn man seit 2009 die Freibeträge nicht angepasst hat, wenn wir uns die Inflationsentwicklung angucken, dann kommt man, das ist die Forderung von uns, von der FDP, zu einer Erhöhung von 25%. Und das wäre, glaube ich, billig vor dem Hintergrund der Wertentwicklung in den letzten Jahren.
Herr Warnecke, für wie realistisch halten Sie die Erhöhung der Freibeträge?
Eher für unrealistisch. Ich kann mir das bei den Ländern ehrlich gesagt derzeit nicht vorstellen. Ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber vielleicht, wenn die FDP hier demnächst in Berlin mitregiert, dann könnte es natürlich sein, dass von Berlin diese Initiative ausgeht. Wäre ja denkbar. Wobei, also 25% Inflation in den letzten 10 Jahren, das war natürlich bis Anfang diesen Jahres. Insofern können wir da eher auf 35-40% gehen. Denn das sind ja die realistischen Werte jetzt.
Ich möchte mit Ihnen die Debatte nicht aufmachen. Also Sie wissen, dass die FDP eigentlich den Ansatz hat, dass man schon sagen muss, dass das vererbte Vermögen schon mal besteuert wurde. Deswegen sind wir sicherlich die Freunde, die sagen, wir können uns auch höhere Freibeträge vorstellen, aber wir müssen es ja ein bisschen im politischen Raum diskutieren und da ist es sicherlich so, dass wir dort allein stehen.
Das Schwierige an dem Thema ist ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, aus Sicht von privaten Eigentümern, wer wirklich reich ist, ohne jetzt hier eine Neiddebatte anfangen zu wollen, der konstruiert sein Vermögen so, dass es in einem Unternehmen liegt. Der ist also bei der Erbschaftssteuer vollkommen draußen. Das gilt auch für Wohnungsunternehmen. Die müssen das allesamt nicht bezahlen. Der private Einzeleigentümer, der muss alle 30, 40 Jahre sein Immobilieneigentum durch die Erbschaftssteuer durchbekommen. Und der hat auch keine Chance, da irgendwie rauszukommen. Und das ist eine Ungleichbehandlung, die sich da im Laufe eines normalen Eigentümerlebens aufbaut, die wir nicht schätzen. Und das macht das Thema eigentlich für uns so extrem unangenehm. Denn es geht jetzt eben gerade darum, dass diese Einfamilienhäuser in Brandenburg, wenn die vererbt werden, dass dann eben extreme Steuerlasten fällig werden. Und dann haben wir ja alle das Problem, wie Prinz Charles, der hat jetzt gerade geerbt. Ach so. Ja, aber Prinz Charles hat geerbt mit 70 oder 72 ist er jetzt. So, wenn ein normaler Bürger in Deutschland mit 72 erbt, ist er in Pension und im Ruhestand. Das heißt, um überhaupt die Erbschaftssteuer erbringen zu können, die er dann hat, bei einem Einfamilienhaus, was ich hier gerade gesagt habe, und das hat keinen hohen Wert, das wir hier angesetzt haben, sind es 30.000 Euro. Das kann man von der Rente nicht bezahlen. Und dann bedeutet es verkaufen.
Wie viel Wohnfläche ist dabei in Ihrer Berechnung?
Das ist ein Einfamilienhaus, jetzt muss ich mal gucken, mit einer Grundfläche von 135 Quadratmetern.
Sehen Sie, das ist ja befreit. Also das privat genutzte, privat vererbte Haus ist zunächst erstmal
wenn
steuerlich,
Sie drin wohnen.
Wenn Sie drin wohnen, doch, ist quasi in der direkten Erbfolge privilegiert. Aber Ihre Argumentation ist natürlich grundsätzlich richtig. Ja, also diese Ungleichbehandlung, die Sie dargestellt haben, ist da. Das ist ein Ärgernis. Und in der Tat wäre es mal schön, wenn das Bundesverfassungsgericht hier mal zu Ergebnissen kommen würde. Das wäre zumindest was, wo, glaube ich, wir alle hier am Tisch dieselbe Auffassung, dieselbe Perspektive zu haben. Aber ich kann Ihnen jetzt ja nichts versprechen, wenn Sie sich die politische Konstellation angucken in dem Land, dann wird es für diese Gleichstellung, die Sie ja als Ziel eben formuliert haben, sicherlich keine politische Mehrheit geben. Da steht die FDP ganz alleine.
Dann habe ich doch einen guten Vorschlag für Sie jetzt. Ja? Sie sind ja als FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag in der Lage, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Das wäre ja dann eine Option. Sie sprachen ja auch gerade darauf an.
Die Fristen, Sie haben ja gesagt, in der Tat zu Recht, das hat sich in den letzten Jahrzehnten aufgebaut. Die Fristen dafür sind schon längst abgelaufen. Das heißt, die Fraktion selbst kann gar nicht eine konkrete Normenkontrolle hier anstrengen.
Ja, dann nehmen wir das Jahressteuergesetz jetzt zum Anlass. Das wäre ja dann noch denkbar.
Ich glaube nicht, dass Sie das darüber hinbekommen, weil hier geht es ja quasi um die Behandlung im konkreten Beispielvergleich Unternehmensnachfolgeregelung zu dem Privateigentümer, der vermietet.
Dann wäre es vielleicht dann.
Sie könnten eine Normkontrolle anstoßen.
Wir dürfen als Verband leider keine direkte Normkontrolle anstoßen.
Dann wir müssen uns als tatsächlich
durch die Instanzen arbeiten. Ja, das ist sehr, sehr mühselig. Jetzt können wir wieder nach Berlin.
Das ist Aufgabe eines Verbandsvertreters.
Darüber ende ich ja im Ruhestand. Denn wenn man in Berlin eine Klage anhängig macht bei Gericht, dann dauert es ja alleine in der ersten. Ja, gut, aber man muss ja dann, wir sind kein Verfassungsorgan, wir können nicht direkt nach Karlsruhe gehen. Wir müssen uns
Aber so haben wir es mit dem Solidaritätszuschlag auch gemacht, dass die Einzelpersonen geklagt haben dagegen. Das läuft immer noch, auch das läuft jetzt seit ein paar Jahren, aber auch da geben wir nicht auf. Das könnten Sie als Privatperson auch machen.
Also keine Sorge, wir haben mittlerweile 4 Gesetze, die wir auf genau diesem Wege der Überprüfung unterziehen wollen, wie zum Beispiel die CO2-Preis-Umlagefähigkeit, die wir schlicht für verfassungswidrig halten und auch gar nicht so weit entfernt auch die Grundsteuer wird definitiv von uns nach Karlsruhe getragen. Also da sind wir schon mit dabei. Aber Vorschlag für Sie bei der Erbschaftssteuer. Sie haben es gerade erwähnt, es gibt ja die Ausnahme für Unternehmen, wenn man die Arbeitsplätze erhält und keine Kündigung ausspricht, dann bekommt man über ein Jahrzehnt immer ein bisschen von der Erbschaftssteuer erlassen. Und wenn man den Betrieb ohne Kündigung auszusprechen über 10 Jahre weiterführt, ist man erbschaftssteuerfrei. So, das könnte man natürlich auch beim privaten, zum Beispiel vermieteten Immobilieneigentümer ansetzen und sagen, also ein Erbe, der eintritt, das Objekt behält, weitervermietet, den Mietern nicht kündigt, die Mieten allenfalls in einem ganz leichten Rahmen erhöht. Ja, warum ist der dann nicht wie ein Unternehmen gleichgestellt? Also auch das wäre doch mal ein schöner Ansatz, den man fahren könnte.
Interessanter Ansatz.
Für die Bezahlbarkeit des Wohnens.
Wunderbar. Also jetzt haben Sie beide sich ja gegenseitig viele gute Vorschläge gemacht, was Sie da so noch demnächst machen können. Ja, möglicherweise wird da ja auch was. Also möglicherweise wird da was draus. Also Christoph Meyer guckt mich an und hat die Merkel-Raute quasi in der Hand.
Möchte ich stehen.
Also ganz interessant, Herr Warnecke, Sie haben ja gerade schon gesagt, das läuft ja so ein bisschen auch Angela Merkel-mäßig ab. Der Meyer lässt sie ziemlich abblitzen, oder?
Naja, also ich wollte jetzt nicht so drauf rumreiten, aber das war im Prinzip dann die Erklärung. Jetzt liegt der Ball bei den Ländern. Das ist halt das, was wir haben, ich glaube 2004 oder 2005, die große Föderalismusreform gehabt, wo es darum ging, extra die Aufgaben einzelnen staatlichen Stellen zuzuordnen. Und wir haben, dafür kann Herr Meyer jetzt explizit nichts, aber das Ergebnis der vergangenen 16 Jahre war, wir vermischen es so gut, wie wir nur können. Also Lieblingsthema bei Haus und Grund, die Mietpreisbremse. Der Bund hat das Gesetz gemacht, damit die Länder festlegen, in welchen Kommunen das Ganze gelten soll. Und die Länder sprechen dann mit den Kommunen darüber, wo es eingeführt wird. Da verliert man völlig den Überblick, es ist Chaos und so kann es eigentlich nicht weitergehen. Also hoffen wir mal, es wurde ja eine Zeitenwende beschworen, so richtig habe ich die noch nicht wahrgenommen, also zumindest auf der aktiver Seite der Bundesregierung, aber vielleicht passiert da noch was.
Ich bin vollkommen bei Ihnen, wir gehen ja momentan eine Menge an, Planungsbeschleunigung etc., alles Themen. Ich würde jetzt nicht noch eine Föderalismuskommission 3 draufsetzen in den nächsten 1-2 Jahren. Das wäre vielleicht ein Thema in der Tat für die nächste Legislatur, weil in der Tat die Beispiele, die Sie gebracht haben, ist natürlich richtig. Dennoch, glaube ich, hat die Ampel momentan genug damit zu tun, die Hausaufgaben zunächst erstmal abzuarbeiten, die nach 16 Jahren hier an der einen oder anderen Stelle an Stillstand einfach sich abgebildet haben, aufzuräumen. Und da sind wir, hoffe ich, auf einem guten Weg. Bei allen Problemen, die wir natürlich natürlich, auch das muss man hier in dem Kreis natürlich betonen, an unterschiedlichen Perspektiven in dieser Koalition auf einzelne Sachverhalte
aber
haben.
Aber ob die beste Ampel-Bundesregierung der Welt in der nächsten Legislaturperiode noch dran ist, das wissen wir alle nicht. Und dann noch die Föderalismus-Kommission in Gang gesetzt werden kann, oder?
Das ist richtig, ja. Weil da muss ja davor, und das ist ja auch gut so, zunächst erstmal der Wähler oder die Wählerinnen und Wähler befragt werden. Und dann
müssen erstmal das Richtige wählen.
Und dann sehen wir, welche Konstellationen da sind. Dieses Mal muss man aber auch sagen, ging es nicht anders. Die Union hat ein nicht so positives Bild in den Sondierungen gemacht. Herr Söder hat sogar formuliert, dass jetzt Oppositionszeit ist für die Union. Deswegen gab es halt auch keine andere.
Das überrascht jetzt aber bei Herrn Söder.
Gab es, ja, er ist ja sehr wankelmütig, aber zumindest ist es so, dass am Ende des Tages diese Konstellation in der Tat keine einfache ist, gerade für die FDP. Wir haben aber einen Koalitionsvertrag, wo eine ganze Menge Gutes drinsteht, und jetzt versuchen wir, den an den Stellen, wo wir ihn umarbeiten oder abarbeiten können, auch so abzuarbeiten, dass vor allem viel liberale Akzente im Regierungshandeln zu sehen sind.
Man muss natürlich auch immer sagen, zugegebenermaßen anhand dieser, wie man so schön sagt, multiplen Krisenlage ist Gestaltung momentan relativ schwierig. So,
und würden Sie denn dann in Berlin jetzt, muss ich ja mal neugierig gleich fragen, dann eher eine Ampel oder lieber eine Jamaika-Koalition eingehen nach der Wahl?
Und wird Christoph Meyer dann Wirtschaftssenator?
Na, wir haben ja mit Sebastian Schaier, einen ganz hervorragenden Spitzenkandidaten, deswegen.
Soll der mehrere Ressorts gleich übernehmen?
Nein, aber ob man jetzt Wirtschaft und Finanzen, also ich fühle mich momentan in der Rolle ganz wohl, die ich habe, deswegen Sebastian Schaier wird das hier in Berlin machen. Natürlich haben wir am meisten Übereinstimmungen, Schnittflächen mit der CDU auch hier in Berlin. So, deswegen ist das Wunsch, das Wunschszenario natürlich, wenn wir nicht über 50% FDP reden, dass wir eine Konstellation kriegen, wo möglichst viele Partner dabei sind, die deckungsgleich mit unseren Interessen sind. Das ist auch in Berlin, auch wenn man an der einen oder anderen Stelle im Bereich Bauen, Wohnen da auch ein Fragezeichen hintermachen kann. Berliner CDU hat ja gerade auch ein Mietenkataster beschlossen und andere Sachen, wo ich sage, das scheinen eher Lockerungsbewegungen Richtung Grün zu sein. Deswegen sicherlich CDU der präferierte Partner, und ich glaube, wenn man dann eine Konstellation hinkriegen könnte, die man unter der Rubrik Deutschlandkoalition beschreibt, also Mitte der SPD, würde es mir viel, viel besser gehen. Also Union, SPD und FDP als in der Konstellation, gerade hier in Berlin, wo die Grünen irgendwo dabei sind.
Sind die nicht so pflegeleicht in Berlin wie im Bund?
Na, ich glaube, die Grünen in Berlin sind dafür bekannt, dass sie nochmal ganz besonders sehr auf dem eher politisch linken Spektrum unterwegs sind. Ich glaube, es gibt wenig Landesverbände der Grünen, aber das ist nicht mein Problem, die eine so hohe Deckungsgleichheit mit der Linkspartei haben, wie die Berliner Grünen. Und deswegen ist das zumindest herausfordernder als vielleicht gegebenenfalls Grüne, die in Baden-Württemberg oder irgendwo anders aktiv sind.
Was ist denn das Wunschziel jetzt zur Nachwahl?
Was heißt Wunschziel? Also wir haben bei der letzten Abgeordnetenhauswahl, die jetzt wiederholt wird, 7,1% in Berlin geholt. Berlin ist ein schwieriges Pflaster für uns. Das Ziel ist zunächst erstmal, das zu verteidigen, ein bisschen was draufzulegen. Und natürlich tritt man an, um einen Regierungswechsel herbeizuführen. Und dass diese Stadt das bitter nötig hat, dass ich glaube, da bin ich bei Ihnen auch, und zwar auch bei gebürtigen Berlinern in der Einschätzung deckungsgleich, dass wir hier manchmal das Gefühl haben, dass wir hier einfach zwei sozialistische Staatshälften vereint haben und jetzt die Experimente der Vergangenheit in allen Politikbereichen fortführen und eigentlich überall sehen, dass es nicht funktioniert und dass ein bisschen mehr liberale Politik, ein bisschen mehr auch marktwirtschaftliche Politik dieser Stadt sehr, sehr gut tun würde. Das ist das Ziel. Regierungswechsel mit möglichst viel marktwirtschaftlicher, liberaler Politik, Problemlösungskompetenz, Verwaltungsreform, Bauen, Wohnen als die beiden Schwerpunktfelder, Verkehrspolitik wäre ebenfalls abendfüllend.
Herr Warnecke, was wünschen Sie sich? Also ich finde die Frage eigentlich in dem Moment, wo ich sie stelle, schon fast absurd. Aber was wünschen Sie sich denn für Berlin?
Da weiß ich nicht, wo ich anfangen soll, jetzt ganz ehrlich. Also
hinsichtlich der Wahl.
Ein Dach auf der Schule, naja, meiner Kinder. Ja,
gut,
dass ich einen Termin im Bezirksamt bekomme. Hatte ich jetzt gerade wieder die Schwierigkeit und habe 3 Wochen jeden Morgen geklickt nach den freien Terminen.
Aber das hat er jetzt. Deswegen wollen wir die Bezirksämter abschaffen als FDP, haben viel Gegenwind jetzt dazu bekommen, weil am Ende eines der Grundprobleme dieser Stadt ist, dass Hauptverwaltungsebene, also Land und Bezirke, überall ein Zuständigkeitsping-Pong haben. Am Ende sagt jeder, er will irgendwie ein bisschen mitreden, aber niemand ist letztlich verantwortlich. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen eine einstufige Verwaltung haben, wollen gucken, dass wir letztlich diese Stadt steuerungsfähig bekommen. Deswegen, Sie können sich ja noch überlegen, ob Sie nicht vielleicht Ihr Kreuz am 12. Februar.
Herr Warnecke ist ja mit für die Wahl verantwortlich gewesen, also für die letzte Wahl, weil er Wahlhelfer war.
Aha. Ja, ja, das, ja. Und dann habe ich natürlich auch gleich vernommen, wie Teile der Berliner Politik dann den Fehler bei den Wahlhelfern gefunden haben.
Sind Sie diesmal auch wieder Wahlhelfer?
Nee, das hat mich nicht sonderlich motiviert. Ja. War eine Bundestagsabgeordnete aus Kreuzberg, die darauf hinwies, also das sei jetzt kein Problem der Berliner Verwaltung gewesen, sondern allein die Wahlhelfer sind schuld. Also das hat mich jetzt nicht motiviert zu sagen, das mache ich gerne wieder.
Es ist halt, auch wenn es jetzt vergossene Milch ist, natürlich ein Stück weit genau das Thema. Also zum einen ist dann die Landesebene, die es halt offensichtlich nicht geschafft hat, die beiden Wahlen, Bundestagswahl, Abgeordnetenhauswahl und BVV-Wahl, plus dann noch dieser komische Volksentscheid und einen Marathon irgendwie auseinanderzuziehen. Auf der anderen Seite hatten wir 12 Bezirksämter, die für die Wahldurchführung zuständig sind. Dann hatte man diese Schwachsinnsidee, dass man Wahlhelfer mit einer Gratisimpfung oder so Corona wirbt.
Nee, die gab es nicht, keine Sorge da.
Hat sich denn gewundert, dass denn der ein oder andere sich diese Impfung abgeholt hat, anschließend aber nicht als Wahlhelfer irgendwo zur Verfügung stand? Das ist ein typisches Beispiel für die Dysfunktionalität dieser Stadt, die hoffentlich am 12. Februar beendet werden kann.
So viel Hoffnung habe ich schon gar nicht mehr da. Eigentlich, ich glaube immer den Eindruck so, Sie haben das so schön gesagt, zwei sozialistische Berlin haben zueinander gefunden mit Ost- und West-Berlin. Und wenn man so von außen reinkommt, ich weiß, als ich hierher zog vor über 20 Jahren, da wurde gerade der Weltuntergang beschrien, weil keine Abfertiger mehr auf den U-Bahnhöfen arbeiten werden. Und man ahnte, dass die Berliner zu Tausenden vor die U-Bahn-Züge fallen und überfahren werden. Und das ist eigentlich so im Nachhinein, muss ich sagen, so symptomatisch. Ja, man hat hier, ich weiß gar nicht, ob es immer noch eine Stelle gibt, die Pferdedroschken verwaltet hier in Berlin
ganz
oder so.
Ganz so schlimm ist es, glaube ich, nicht, obwohl ich diesem Senat vieles zutraue.
Dieses Anekdotische von Ihnen mittlerweile hat echt einen langen Bart.
Aber hat einen langen Bart, ja.
Ich glaube, okay, es geht nicht ums Anekdotische, sondern es geht, glaube ich, darum, dass Menschen, die hier zugezogen sind, die hier erfolgreich in ihrem Job sind, sich mehr auch, das wäre zumindest mein Wunsch, um die Stadtpolitik kümmern, damit in der Tat Berlin nicht so in seinem Saft weitermacht wie bisher.
Was hat denn das deswegen, mit Warnecke zu tun?
Das weiß ich nicht.
Nicht immer nur rummeckern aus dem Präsidentenstuhl.
Genau. Ja, so. Also deswegen, am Ende des Tages lebt Berlin die Hoffnung davon, dass sich was ändert, davon, dass viele Menschen irgendwo die Dysfunktionalität dieser Stadt erkennen und sagen, es muss jetzt beendet werden. Und das geht nur, indem man sagt, neue Kräfte sollen hier in eine Gestaltungsverantwortung und die Rezepte der Vergangenheit, wir haben jetzt noch gar nicht über Enteignung und anderes geredet, also die aus Jahrzehnten der Vergangenheit, haben hier keinen Platz und müssen endgültig politisch beerdigt werden.
Was macht denn die FDP mit dem Volksentscheid? Also eigentlich muss ja dann jetzt auch der nächste Senat diesen Volksentscheid aufgreifen und enteignen.
Dieser Volksentscheid oder das Begehren dahinter ist eklatant verfassungswidrig. Auch wenn jetzt diese komische Kommission irgendwas anderes irgendwie sagt, deswegen muss da gar nichts enteignet werden. Am Ende des Tages ist es ähnlich wie mit dem Mietendeckel am Ende des Tages, wenn irgendeine Regierungskonstellation in Berlin auf die Idee kommt, das in der Tat in ein Gesetz fließen zu lassen, wird es spätestens vor dem Bundesverfassungsgericht zu Recht nach unserer Auffassung scheitern und ein verfassungswidriges Gesetz umzusetzen, wird es mit der FDP sicherlich nicht geben. Deswegen können Sie da beruhigt sein. Wir werden alles dagegen oder dafür unternehmen, dass die Enteignungsfantasien, die der ein oder andere politische Akteur hier hat, als Fantasie und Hirngespinst in der linken Ecke bleiben, wo sie hingehören.
Das ist erstmal ein sehr schönes Signal. Muss ich, die hätten mich jetzt auch nicht anders erwartet, das gebe ich auch zu. Das ist nicht wirklich überraschend. Aber wissen Sie, da sind so viele Kleinigkeiten. Also in Berlin wäre ja zum Beispiel eines der Unternehmen, das betroffen wäre, die Vonovia. Die Vonovia hat jetzt auf der anderen Seite von der Europäischen Investitionsbank, vor Ursula von der Leyen hatte da ihre Finger dann auch mit drin, gerade 600 Millionen Euro für energetische Modernisierung bekommen. Und da, auch da komme ich jetzt immer wieder so ein bisschen ins Schwimmen. Ja, der eine Teil der Politik, nicht Sie, keine Frage, der will fröhlich enteignen. Die andere Seite gibt mal eben 600 Millionen Euro an dasselbe Unternehmen. Und der private Eigentümer steht dazwischen, hat Angst, dass er auch enteignet wird, kriegt natürlich kein Geld für die energetische Modernisierung. Und da bewegen wir uns allmählich in einem Spannungsfeld, wo der gefühlt der Bürger so ein bisschen unter die Räder kommt. Insofern würde mich fragen, gibt es da noch mehr, also mal Signale für die Bürgerinnen und Bürger auch dieser Stadt, dass es anders und ja besser werden kann?
Ne, dass es anders geht, kann man ja auch in anderen Städten sehen. Also dass wir ein Thema haben mit genug zur Verfügung stellen von genug Wohnraum. Das ist ja kein Thema, was nur Berlin betrifft. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Wohnraum geschaffen werden kann von privatem Kapital vor allem und von privaten Eigentümern. Und da geht es jetzt gar nicht um die großen Bestandshalter, Sie haben eben einen genannt, sondern geht es darum, dass ganz, ganz viele Menschen bereit sind, auch in einer Stadt Eigentum zu erwerben oder zu bauen und dann dieses Eigentum dem Mietwohnungsmarkt zur Verfügung zu stellen. Und dass das in der Stadt Berlin nicht gesehen wird und dass das in der Stadt Berlin offensichtlich als der falsche Weg von der politischen Mehrheit von Rot-Grün-Rot gesehen wird, das ist ja der eigentliche Skandal. Und das ist halt auch, glaube ich, der Irrtum, der Grund, warum es in Berlin immer besonders schlecht läuft. Weil halt am Ende des Tages die Lösung von Grünen, SPD und Linken und Teilen der Union immer ist, der Staat kann es richten, der Staat kann es besser machen, statt darauf zu vertrauen, dass privates Engagement, ob ein unternehmerisches Engagement, ob als Alterssicherung der richtige Weg ist, der Berlin hier aus der desolaten Situation, in der wir sind, bringen kann. Das ist jetzt ein bisschen anderes Thema, geht aber nicht nur um Baupolitik oder Wohnungspolitik, es geht um Verkehrspolitik, es geht um Schulpolitik. In allen Bereichen können Sie es durchziehen, dass der Staatsglaube, der in dieser Stadt nach wie vor verankert ist, nach meiner Auffassung und Auffassung der FDP, das Grundübel ist. Ich kann immer noch nicht verstehen, warum die Berliner Verkehrsbetriebe immer noch als Anstalt öffentlichen Rechts organisiert sind. Jetzt kann man darüber reden, ob es eine Landesbeteiligung sein muss, aber dass es denn also auch noch in der Organisationsform ist, die also es möglichst wenig marktgängig macht, ist ein typisches Berliner Thema. Dass freie Schulen, freie Kitas bei all dem Schulplatzmangel, den wir hier haben, systematisch aus der Stadt verdrängt werden, ist das Pendant dazu, was Sie eben formulierten zu Privatvermietern, zu kleineren Vermietern, die halt nicht irgendwo große Bestände haben. Und die Menschen müssen wir in Fokus nehmen. Und ich glaube, dann geht es mit der Stadt auch ein bisschen besser als jetzt.
Sie haben noch Hoffnung, ne?
Naja, ja? Aber ich meine, man muss ja sagen, das geht bei Ihnen wahrscheinlich runter wie Öl, aber das ist natürlich auch Wahlkampfmusik, ne?
Sie müssen Nein, sagen wir immer.
Was? Ja, ja, gut.
Also Sie ist müssen, ja auch dauernd Wahlkampf. Sie müssen nur mal regieren in Berlin, das ist das Entscheidende.
Ja, ne? Aber das vereint Sie ja beide, ne? Sie müssen jetzt mal anpacken.
Ne? Ich muss
mal
auch
machen.
Anpacken.
Mal machen.
Einfach mal machen. Mal machen. Ja. Guck mal, ich gebe doch schon einem Berliner hier Lohn und Brot hier, dass sie uns im Podcast mitmachen dürfen. Das ist doch schon Sozialleistung. Also,
kürzlich habe ich gelesen aus einer sozusagen Tagebuchsammlung aus den 1920er Jahren in Berlin. Da ging es um die Berliner Musikszene und da sagte einer, diese ganzen Zugezogenen, die nach Berlin kommen, es hätte sich quasi in der Konzertbühnenszene so mittlerweile verändert, es gäbe mehr Arrangeure als tatsächliche Musiker.
Nein, aber so ist nicht nochmal. Wie gesagt, Zuzug, Veränderung tut dieser Stadt gut.
Ja, das ist unbestritten.
Punkt. So, und das sehen vielleicht andere nicht ganz so in der politischen Szene, aber wir müssen von Besitzstandswahrung weg, wir müssen von diesem Stillstand weg, dass Teile der politischen Akteure in dieser Stadt am liebsten gar keinen Zuzug, gar keine Veränderung wollen, weil sie ihre politischen Mehrheiten und Fründe dadurch sichern wollen, sondern wir müssen all das, was diese Stadt voranbringt, müssen wir willkommen heißen. Und all die Probleme, die auf dem Weg dahin sind, müssen halt mit einer anderen politischen Mehrheit dann halt weggeräumt werden.
Ein sehr schönes Schlusswort und ich möchte sagen, Herr Warnecke, schön, dass Sie da sind.
Soll ich jetzt schweigen, damit das kein...
Genau.
Gut, dann tue ich das. Ich bedanke mich auch recht herzlich bei Ihnen, Herr Mayer.
Danke.
Danke.